Ja, unser Text kommt aus dem Buch Levitikus und jetzt manch einer hat sich vielleicht gefragt, ne, Levitikus, was war das eigentlich nochmal? Das ist dieses eine Buch, das wir morgens bei der stillen Zeit oft gerne überblättern, weil es irgendwie nicht so ganz erbaulich scheinbar klingt. Ja, da schlagen wir dann lieber irgendwie das Johannesevangelium oder so auf, ne? Kennen wir ja alle irgendwo. Warum sollten wir das lesen und uns damit befassen? Und die Antwort ist eigentlich ganz simpel, weil Paulus uns im Neuen Testament in Römer 15, Vers 4 Folgendes sagt. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Also, warum sollten wir uns mit Levitikus auseinandersetzen? Weil es uns Geduld und Trost lehrt und dadurch wir Hoffnung bekommen. Nun, aber um unseren Text jetzt zu verstehen, ist es wichtig, dass wir erstmal nochmal so ein bisschen den größeren Kontext verstehen von Levitikus, von den Büchern Mose, damit wir dann auch jetzt eintauchen können in diese Verse und verstehen können, was Gott uns denn daraus so Hoffnungsvolles bringen möchte. Ganz logisch, ne? Das dritte Buch Mose schließt an das zweite Buch Mose an. Das ist der Kontext. Und im zweiten Buch Mose geht es darum, dass Gott sein Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten herausführt und sie nicht nur in die Freiheit ruft, sondern in ein heiliges Land, in das er mit ihnen hineinziehen will. Und bevor es so weit kommt, lesen wir in 2. Mose 19, dass Gott in der Wüste sich quasi mit dem Volk Israel vermählt. Er schließt einen Bund. Und da lesen wir Folgendes in 2. Mose 19, 3 bis 6. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu Mose, so sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Söhnen Israels mitteilen, ihr habt gesehen, was ich an Ägypten getan habe und wie ich euch mit Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hört und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern dieser Erde mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das ist quasi der Ehevertrag, den Gott aufgesetzt hat. Das sagt er, ich will, dass ihr mein Kronjuwel unter allen Völkern seid. Ich habe euch mit so viel Liebe und Gnade aus der Gefangenschaft herausgeführt. Ihr habt nichts dafür getan. Ihr habt gesehen, wie gut ich es mit euch meine. Und alles, was ich jetzt will, ist, dass ihr bereitwillig in einem Bund mit mir lebt und dass ihr meine Worte achtet. Und ihr sollt dann eine Nation sein, die wie ein Königreich von Priestern ist, heilig, abgesondert von mir. Ihr sollt strahlen wie ein Leuchtturm in die ganze Welt. Alle Welt soll sehen, das ist der Ort, wo Gott präsent ist. Auf diese große Ankündigung Gottes antwortet das Volk, ja, wir wollen alles tun, Herr, was du gesagt hast. Amen, Halleluja, das machen wir. Das gesamte Volk, heißt es in Vers 8, sagt, alles, was der Herr geredet hat, das wollen wir tun. Klingt wunderschön, ne? Wie so eine Hochzeitsfeier. Und dann lesen wir weiter, dass Gott Mose nochmal auf den Berg hochholt, um, ich sag mal, die Feinheiten nochmal zu klären im Gesetz und so weiter. Und dann lesen wir das Nächste, was passiert, als Mose vom Berg runterkommt und dem Volk sagen wollte, so übrigens, das sind noch ein paar Dinge, die ich mit Gott geklärt habe, findet Mose das Volk Israel vor wie? Im Götzendienst. Also man könnte sagen, das Volk Israel hat die Hochzeitsnacht mit einem Liebhaber verbracht. Das ist das Bild, was die Bibel uns hier gebrauchen will. Gott hat alles getan, Gott hat sie herausgerufen, er hat es so gut gemacht, er hat es so gut gemeint in seinem Bund, er verheißt so viel. Und dann dauert es ja nicht mal einen Augenblick. Und das Erste, was dem Volk einfällt, ist, lass mich mal zu meiner Liebhaberin oder zu meinem Liebhaber gehen. Und statt in der engen Gemeinschaft mit ihrem Gott zu leben, beten sie irgendwelche Götzen, an die sie sich selber geschaffen haben. Und die Folge dessen ist, dass Gott richtig zornig war. So zornig, dass er gesagt hat, auf gut Deutsch, ihr könnt mich mal. Es gibt keine Gemeinschaft mehr mit mir. Ich bin in meinem Zelt, das eigentlich das Zelt der Begegnung heißt, und niemand darf da mehr rein. Nicht mal du, Mose. Es ist quasi das Zelt der Nichtbegegnung geworden. Und so endet das Buch Exodus damit, dass Gott zwar in seinem Zelt ist und irgendwo in diesem Volk, aber dass dieses Volk separiert von Gott ist. Gott ist da drinnen im Zelt, sie sind da draußen in der Wüste. Und dann lesen wir in 3. Mose ab Vers 1, dass Gott ruft, aus dem Zelt heraus ruft er zu Mose. Und es wird deutlich, Gott will Gemeinschaft haben. Er will sich nicht von Israel einfach trennen, sie fortschicken und gut ist. Gott will Gemeinschaft haben. Gott ruft Mose und sagt, Mose, ich bin bereit zur Versöhnung. Aber damit Versöhnung geschehen kann, müssen wir mal ein paar ganz klare Regeln hier deutlich machen. Und die sind Gesetz, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist jetzt, wo quasi 3. Mose eingreift. 3. Mose kommt und erklärt uns die Regeln, die das Volk Israel einhalten muss, damit es mit Gott in Gemeinschaft treten kann, nach all diesen Skandalen, und dass es mit Gott in Gemeinschaft bleiben kann. Und wer das schon mal gelesen hat, der weiß, das sind sehr viele verschiedene Gesetze. Ich glaube, man kann das in drei Kategorien einteilen. Das macht es vielleicht ein bisschen greifbarer. Ich nenne es immer die drei R's. Das 3. Buch Mose erzählt uns von Riten, die das Volk Israel einhalten soll, Opfergaben, Festtage und so weiter. Das Buch erzählt uns von den Repräsentanten, den Priestern, wie sie sein sollen, was sie tun sollen. Und uns wird von Reinheit erzählt. Einerseits kultische Reinheit durch Waschungen, aber dann natürlich auch Herzensreinheit durch moralische Gebote. Man könnte sagen, um das Ganze zusammenzufassen, 3. Mose kann mit einem Vers perfekt beschrieben werden. 3. Mose 19, Vers 2, das ist die Botschaft des ganzen Buches. Gott sagt zu Israel, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. So, und in diesen Kontext hinein finden wir die Kapitel 8 bis 10 und diese Kapitel sprechen eben von den Repräsentanten, von den Priestern, denen, die das Volk in den Gottesdienst führen sollen und auch zwischen Gott und dem Volk vermitteln sollen. Und die ersten beiden Kapitel sind eigentlich richtig toll. Die Priester werden eingesetzt und dann in Kapitel 9, unmittelbar vor unserem Predigtext, wird, könnte man sagen, von so einem Priestergottesdienst erzählt, sie bringen Opfer dar. Und hört euch mal folgende Worte an oder schlagt's auf, eine Seite vor uns im Predigtext, 3. Mose 9, 23 und 24. Und Mose und Aaron gingen hinein in das Zelt der Begegnung. Sie dürfen wieder rein in Gottes Gegenwart. Und als sie herauskamen, segneten sie das Volk. Und da erschien die Herrlichkeit des Herrn auf dem ganzen Volk. Und Feuer ging von dem Herrn aus und verzehrte auf dem Altar die Brandopfer und die Fettstücke. Als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie, sie jubelten und fielen auf ihr Angesicht. Wir sehen in diesem Kapitel, die Priester werden eingesetzt, sie tun ihren Gottesdienst und Gott segnet das Volk. Und es ist so herrlich, das ganze Volk ist in Anbetung, die Herrlichkeit Gottes erscheint. So, und jetzt schauen wir in Kapitel 3 in unseren Text rein und da wird etwas Ähnliches beschrieben. Wieder werden Opfer dargebracht, wieder kommt ein Feuer vom Himmel, nur dass das Ganze dieses Mal ein bisschen anders ist. Und was ist hier anders? Verse 1 und 2. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder sein Feuerbecken und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie und sie starben vor dem Herrn. Wieder sind es Priester, die Opfergaben darbringen. Wieder ist es ein Feuer, das kommt. Doch dieses Mal ist es nicht das Opfer, das verzehrt wird und auch nicht die Reaktion, dass das Volk in Anbetung gerät, sondern dieses Mal sind es die Priester, die verzehrt werden und das Volk verstummt im Schrecken. Was ist hier passiert? Wie kann das sein, dass zwei so ähnliche Geschichten so einen unterschiedlichen Ausgang haben? Was ist da passiert, dass Gott es segnet und hier jetzt irgendwie Gott, menschlich gesehen mag man sagen, vielleicht sogar ein bisschen überreagiert oder ausrastet? Wieso verbrennt denn der jetzt diese Priester? Und der Text sagt uns ganz genau, was passiert. Sie brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Es ist nicht ganz klar, was mit fremdem Feuer gemeint sein kann. Es kann sein, dass sie sich eigene Opfer überlegt haben, dass sie andere Zeiten angewandt haben, als die Gott gesagt hatte, dass sie es auf eine andere Art und Weise dargebracht haben. Es wird nicht klar, was sie anders gemacht haben. Was uns deutlich gemacht wird, ist Folgendes. Gott hat erst kurz davor ganz deutlich beschrieben, was ihm wichtig ist und was er will. Und hier kommen diese Priester, die diese Rolle haben als Repräsentanten des Volkes, und sie sagen, Gott hat vielleicht gesagt, aber warum sollten wir das nicht auch so oder so machen können? So gefällt es mir mehr, das ist mir irgendwie eine liebere Opfergabe, aber wenn ich nur diesen Teil verbrenne, dann habe ich ja noch das am Schluss vielleicht selber zum Grillen für mich oder so. Wie auch immer sie gedacht haben, Fakt ist, sie haben ein eigenes Opfer dargebracht. Und jetzt, wenn wir das so hören, mag das für uns denken, Mensch, was für ein Gott haben wir, dass der so knallhart reagiert und einfach Leute verbrennt, wenn sie mal die Regeln nicht ganz richtig einhalten. Das ist schockierend für uns, wenn wir ehrlich sind, wenn wir das lesen. Und wenn das uns schockiert und auffühlt, dann ist es ganz besonders wichtig, dass wir verstehen, wer diese Leute sind und dass das nicht irgendwie aus Versehen passiert ist. Ne? Also wie oft passieren mir Dinge, auch weil ich mit meinem Kopf überall und nirgendwo bin, wo ich im Nachhinein denke, Mensch, was hast du da eigentlich getan? Wir reden hier von den Söhnen Aarons, die im Kapitel davor mitgesegnet und eingeweiht worden, von denen es sogar explizit heißt, dass sie das alles mitgemacht haben. Sie haben diese Opfer mit dargebracht. Sie wussten ganz genau, worum es geht. Sie waren überall dabei, aber sie dachten sich, nee, ich mach mein eigenes Ding. Und Gott reagiert deutlich. Was ist daran so verkehrt? Was ist daran so schlimm? Wir sehen, dass die Menschen meinen, die Priester hier in den Söhnen Aarons, Gott mag gesagt haben, aber ich kann doch eigentlich die Sachen auch ein bisschen anders interpretieren, wie ich möchte. Oder ich kann das einfach ein bisschen anders machen. Ich kann doch Gott auf die Art und Weise anbeten, wie ich möchte. Das muss doch nicht immer alles so irgendwie sein, wie Gott es sagt. Und Gott sagt, nein, das ist etwas, was ich nicht annehme. Ich bin euer Gott. Ihr seid die Menschen und ihr müsst mal die Rangordnung irgendwo verstehen. Ihr müsst mal verstehen, wer hier eigentlich mit wem in Beziehung tritt. Ich, der heilige Gott, mit euch, den sündigen Menschen. Und ich mache die Regeln. Und das heißt, dass ihr das auch ernst nehmen müsst, was ich euch sag. Denn wenn ihr das nicht ernst nehmt und meint, ihr könnt was Eigenes hinzufügen, dann vertauscht ihr irgendwie die Rolle zwischen wer Gott ist und wer Geschöpf. Und das erinnert uns vielleicht auch so ein bisschen, ne, an die Schlange im Garten Eden. Ne? Das ist Gottes Baum. Er hat gesagt, ihr sollt nicht davon essen, ihr werdet sterben. So ist es nicht gemeint. Ne? Ihr werdet sein wie Gott. Und dann dachte der Mensch, sein wie Gott? Mal irgendwie seine Rolle einnehmen, klingt doch eigentlich ganz gut. Nur, dass wir es hier mit einem heiligen Gott zu tun haben, der sagt, nein, ich lasse mir nicht auf der Nase herumtanzen von meinen Geschöpfen. Ich bin der Herr. Also es ist das Erste, was wir hier sehen müssen. Das sind nicht irgendwelche Jünglinge, die es mal irgendwie ein bisschen verbockt haben, nicht genug aufgepasst haben. Das waren die geschulten Priester, die im heiligen Gottesdienst noch im Kapitel davor maßgeblich mit dabei waren und jetzt schon ein Kapitel später machen, was sie wollen. Und das Zweite ist, und ich glaube auch, das ist etwas, was wir öfters in der Bibel sehen, Gott sieht sich manchmal dazu gezwungen, an einschneidenden Ereignissen in der Geschichte ein heiliges Exempel statuieren zu müssen. Hier geht es darum, dass diesem Volk deutlich gemacht wird, was es heißt, mit Gott in Gemeinschaft zu treten und wie wichtig Gott Heiligkeit ist, wie wichtig es ist, dass für Gott, dass Israel sich unterscheidet von den Nationen dieser Welt. Und dann gibt es diese Repräsentanten, die so hohe, eine so hohe Berufung haben, die ganz vorne stehen, von allen auch, ne, so, boah, das ist der Priester, ne, auch verehrt werden in gewisser Hinsicht. Und da macht Gott deutlich, Leute, so geht's nicht. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und hier sehen wir Gott, wie er eben dann auch zur Tat schreitet. Und wie kann ich sagen, dass es hier nur ein Exempel ist, das Gott statuiert? Naja, die Realität ist, dass wenn ihr die Geschichte Israels weiter anschaut, dass da noch tausendfach weiter berichtet wird, wie einzelne Könige, Priester und sonst was ihr eigenes Ding machen und wirklich ganz arg weit weg von Gottes Plan sind. Und wir sehen nicht jedes Mal einen Feuerball, der vom Himmel kommt. Aber interessanterweise sehen wir das auch im Neuen Testament, vielleicht mit Hananias und Sapphira, wo Gott auch am Anfang, wo seine heilige Gemeinde, der geistliche Tempel ja neu gegründet wird, auch deutlich macht, hey Leute, heilig sollt ihr dem Herrn sein, eine heilige Nation von Priestern und Königen. Denn euer Gott, der Gott, der euch liebt, der Gott, der euch rettet und der Gott, der euch bis in Ewigkeit segnen möchte, er ist heilig. Okay, und jetzt ist die Frage, wir haben ja vorher gehört aus Römer, ne, dass das uns alles gegeben ist zur Erbauung und so, zur Hoffnung und zum Trost. Was ist jetzt die Botschaft, die wir daraus für uns persönlich mitnehmen und lernen können? Was sind die Punkte, die wir auch in unserem Leben verankern sollen aus diesem Text? Und das ist, wenn wir weiterschauen, ab Vers 3 ist die erste wichtige Botschaft folgende. Mose kommentiert das Ereignis und er sagt, dies ist es, was der Herr geredet hat, bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt sein und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg. Die erste Botschaft, die uns hier deutlich gemacht wird, ist folgendes. Wenn du Gott nahe sein möchtest, dann sollst du Gott heilig halten und dir deutlich machen, er will verherrlicht werden. Das hat was damit zu tun, welches Gottesbild wir haben. Und hier wird uns deutlich gemacht, das Gottesbild, das jene haben sollen, die sich nahen, ist geprägt von Heiligkeit und ist geprägt von Verherrlichung. Und Heiligkeit heißt so viel wie etwas für abzugrenzen, abzusondern, reinzuhalten, hochzuhalten. Und verherrlichen heißt so viel wie etwas sein Gewicht beimessen, etwas als was Schweres, als was Bedeutsames zu erkennen. Das ist eigentlich so die Bedeutung von heilig und herrlich. Und Gott sagt, ich, der Gott, der euch alles verspricht, der euch alle Segen der himmlischen Örter zuspricht, ich bin aber auch gleichzeitig der von euch als etwas Erhabenes, Herrliches, als Gott anerkannt werden möchte. Und das ist kein Wenn oder Aber, das ist auch keine Diskussion. Ich bin Gott. Manchmal ist es ja so, ne, vielleicht kennt ihr das, dass Kinder gerne ihre Grenzen ausprobieren. Ne, Mama und Papa sagen das eine und man als kleines Kind versucht mal das andere und guckt mal, wie weit man kommt. Mit Kindern ist da Gott bestimmt ganz arg barmherzig, aber wir hier als Erwachsene, wir sollten verstehen, wir können nicht die gleiche Taktik mit Gott anwenden. Er sagt uns, was ihm wichtig ist, er sagt uns, wo unsere Leitplanken und Grenzen sind und er will, dass wir sie ehren. Das ist, was der Herr geredet hat, bei denen, die mir nahen, bei denen will ich geheiligt sein und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Mich erinnert es an eine Geschichte, die ich gehört habe von einem Bibelschullehrer, der ganz praktisch seiner Klasse Heiligkeit oder auch Verherrlichung darstellen konnte, was es bedeutet, eben das zu tun. Er hatte einen Schüler, der hatte, so wie alle anderen Schüler, eine Ausarbeitung abzugeben und er hat die Deadline nicht eingehalten. Und dieser Schüler kam zu seinem Dozenten und hat gesagt, es tut mir so leid, dieses und jenes ist dazwischen gekommen, Flugzeug abgestürzt, wie auch immer, konnte leider die Ausarbeitung nicht schreiben. Und der Dozent in seiner Barmherzigkeit sagt, hey, kein Problem, du kriegst eine weitere Woche und darfst die Arbeit schreiben. Ein paar Monate später gab es eine neue Ausarbeitung, neues Projekt und exakt der gleiche Schüler war wieder der kam, es tut mir leid, dass ich die Deadline nicht einhalten konnte, da ist mir wieder wirklich was dazwischen gekommen und es war einfach so doof. Und der Lehrer war nochmal barmherzig und sagt, okay, nochmal, kriegst eine Woche Verlängerung. Und dann ist es ein drittes Mal passiert, ne? Man hat schon gesehen, das ist ein Muster bei diesem jungen Mann. Wieder gab es eine Ausarbeitung und er geht vor und sagt so, ja, ich habe es mal wieder nicht geschafft. Und der Dozent sagt, alles klar, setzen 6. Der Schüler ist voll außer sich gewesen, das kann doch nicht sein, das ist unfair. Was fällt Ihnen ein, mir jetzt eine 6 zu geben? Ich habe doch hier dies und jene Gründe, warum das nicht möglich war. Und der Dozent sagt, wenn du also Gerechtigkeit willst, dann kann ich nachträglich gerne auch nochmal deine anderen Noten korrigieren. Nämlich zurückkorrigieren auf 6. Und dann war der Schüler schweigsam und nicht nur der Schüler, der Dozent sagt, er hat noch nie eine so heilige Ehrfurcht unter Menschen gesehen. Die gesamte Klasse war still und stumm und hat gesehen, so weit, aber nicht weiter. Und vielleicht ist auch für euch hier im Umkreis das so eine Lehre gewesen von Gott. Es war doch, wann war das, vor 10 Jahren oder so, als dieser Jahrhunderthagelsturm hier war? Ich habe nur von, in irgendeiner Zeitung, glaube die Süddeutsche oder irgendeine Zeitung hat berichtet, dass nach diesem Hagelschaden, wo ja irgendwie, glaube 3,6 Milliarden Euro Schaden oder so war hier im Umkreis, hieß es, dass die Kirchenbänke wieder voll waren. Da hat Gott wieder mal so ein Exempel statuiert. Wahrscheinlich sind sie danach auch relativ schnell wieder leer geworden. Das ist natürlich schade. Nichtsdestotrotz, manchmal brauchen wir Menschen solche Wachrüttler, die uns das deutlich machen. Er ist heilig. Okay, aber jetzt in der Praxis, was heißt es? Wie können wir Gott heilig halten und verherrlichen? Und ich denke, die erste wichtige Botschaft ist das, was wir hier in den Versen 4 und folgendes sehen. Ich lese einmal vor 4 bis 6. Und Mose rief Misael und Elisaphan, die Söhne von Aaron, Aarons Onkel, und sagte zu ihnen: Tretet herbei, tragt eure Brüder vom Heiligtum weg ins Lager. Und sie traten herbei und trugen sie in ihren Leibröcken hinweg, ganz so, wie Mose es geredet hat. Und Mose sagte zu Aaron und zu seinen Söhnen Eleasar und Itamar: Eure Häupter sollt ihr nicht frei hängen lassen und eure Kleider nicht zerreißen, damit ihr nicht sterbt und er nicht über die ganze Gemeinde zornig wird. Aber eure Brüder, das Ganze aus Israel, soll diesen Brand beweinen, den der Herr angerichtet hat. Das Zentrale hier ist eigentlich folgende Aussage. Ganz so, wie Mose geredet hat. Sie tun das, was Mose geredet hat. Und die Folge dessen ist, es passiert kein Unheil, sondern Heil. Wenn wir in Kapitel 9 reinschauen, und das ist jetzt das ganz Interessante, Kapitel 9, wo diese, ne, die Kehrseite dieser Geschichte, wo dieser gesegnete Gottesdienst ist, die gesegneten Opfer, ist auffällig, dass durch das ganze Kapitel hindurch immer und immer wieder folgende Formulierungen kommen. Ja, schlag mal Kapitel 9 auf, ich gehe einfach mal nur, flieg mal drüber. Vers 5. Sie brachten da, wie Mose geboten hatte. Vers 6. Dies ist, was der Herr geboten hatte. Vers 7. Opfert so, wie der Herr geboten hat. Vers 10. Sie räucherten so, wie der Herr geboten hat. Vers 16, sie brachten das Brandopfer, so wie der Herr es vorgeschrieben hat. Vers 21, ja, so wie Mose es geboten hat. Na, wenn ihr das Kapitel davor durchgeht, dann seht ihr, was der Unterschied ist dieser beiden Gottesdienste oder des Gottesdienstes und des Götzendienstes, ist folgendes. So wie der Herr geboten hat. Gott sagt, Mensch, du sollst nicht das Rad neu erfinden. Ich sag dir, wie du mich anbeten sollst. Und alles, was ich will, ist, dass du mein Wort ernst nimmst, dass ich zu dir spreche. Und dass du darum bemüht bist, es einzuhalten. Und dann ist die Folge, dass das ganze Volk gesegnet wird, dass die Herrlichkeit Gottes herunterkommt und die Menschen in Anbetung geraten. Seht ihr diesen Unterschied? Das ist nicht so, dass Gott irgendwie so ein harter, zorniger Narzisst ist, der hier die Leute gerne rumkommandiert. Er ist heilig und er will so gerne segnen. Aber er sagt, mein Segen ist auch heilig, denn ich bin heilig und deswegen soll der Rahmen eingehalten werden. Ganz besonders, wenn ihr Priester seid und jetzt magst du hier vielleicht sitzen und sagen, ja, ich bin ja kein Levit, was kümmert's mich, was da steht? Nun ist es so, dass den Leviten gesagt wird, dass die das Volk anleiten sollen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, hatten wir ja auch aus diesem Kapitel in 2. Mose, Kapitel 19, gehört beim Bundesschluss, dass die ganze Nation eine Nation von Priestern und Königen sein soll. Ja, die levitischen Priester, das waren diejenigen, die den Tempelgottesdienst vollbracht haben. Und es waren auch diejenigen, die quasi diese Versöhnungsopfer dargebracht haben. Aber im Endeffekt sollten sie eigentlich nur Vorbilder sein für das ganze Volk. Denn das ganze Volk soll ein Volk von Priestern sein und zur Versöhnung zwischen Gott und der Welt beitragen und eben diese Beziehung zu Gott ausleben. Und Gott sagt, auch du sollst so sein, denn im Neuen Testament, 1. Petrus 2, Vers 9, gebraucht Petrus dieses Bild und er wendet es auf das geistliche Israel an. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ich glaube, in dem allen müssen wir verstehen auch, ich glaube, wir sehen oft Gott einfach immer nur von dieser ernsten und harten Seite und auch so als etwas, was irgendwie distanziert von uns wäre und so, als ob wir das nicht nachvollziehen können. Mir ist aufgefallen, ich kenne so eine ähnliche Situation wie Gott. die ich mal erlebt habe mit jemandem, wo es immer sehr gut mit mir meint, ein Mensch, der mich sehr gerne hat, aber nie irgendwie respektiert, wenn ich sage, das möchte ich und das möchte ich nicht. Und dann gab es eine Situation, dass mir immer wieder Dinge gebracht, gemacht wurden oder getan wurden, wo ich explizit gesagt habe, das will ich eigentlich nicht. Aber weil man es ja gut meint und weil das meine Liebessprache, drück ich dir das auf und du hast gefälligst so, nicht verherrlicht zu werden, aber dich beschenkt zu werden, wie ich dir das jetzt eben machen will und du hast dich darüber zu freuen. Und ich in meinem Herzen, ich habe mich zutiefst betrübt gefühlt, weil ich mir gedacht habe, mein Wort ist dir gar nichts wert und du sagst, du willst mich irgendwie ehren und du meinst es gut mit mir, aber wenn ich dir sage, das ist mir wichtig und das mag ich nicht und du machst es trotzdem, dann fühlt sich das einfach nicht gut an. Und ich glaube, in gewisser Hinsicht ein Stück weit ist es auch so mit Gott. Unsere Floskeln von Gottesdienst und Anbetung und sonst was, welchen Wert haben die, wenn wir nicht bereit sind, Gott beim Wort zu nehmen in den Dingen, wo er sagt, die sind mir wichtig. Darauf möchte ich, dass ihr achtet. Und manchmal kommt es auch so, dass wir gerne irgendwie die Sachen so ausspielen gegenseitig. Das, was Gott sagt und das, was wir als heiliges Ziel irgendwie uns so auf die Fahne schreiben. Ich komme aus einem Gemeindeverband, der in weiten Teilen tatsächlich relativ wackelig dasteht. Und ich möchte einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Im Bund FEG wurde im Bundestag jetzt erst just vor ein paar Monaten entschlossen. Also wir sehen ganz klar, dass die Bibel eine ganz klare Ethik lehrt, Sexualethik, auch wie das mit den Geschlechtern ist, wer heiraten soll, ein Mann mit einer Frau und all diese Dinge, das steht in der Bibel sehr, sehr klar. Aber wir verlangen nicht von unseren Gemeinden, dass sie das in der Klarheit ausleben. Und wenn manche Gemeinden jetzt sagen, okay, wir ändern die Praxis und wir wollen quasi aus evangelistischen Gründen, um Leute in die Gemeinde zu rufen, jetzt homosexuelle Paare segnen, dann wird es nicht irgendwie verfolgt, dann können die das machen. Und es ist so verrückt, weil das negiert alles, was man zuvor gesagt hat. Wenn man sagt, die Bibel ist eigentlich sehr klar und das sehen wir auch und das bekennen wir, und dann sagt man aber im gleichen Atemzug, ja, aber das ist nicht so wichtig, ob man das einhält, weil das Motiv ist ja gut, man möchte ja Menschen gewinnen, dann ehren wir Gott nicht. Und ich glaube, wir können uns auch bewusst machen, Gott weiß am besten, wie man diese Welt zu erretten hat und wie Menschen errettet werden können. Und es sind oft auch gerade die Dinge, von denen Menschen errettet werden müssen, die sie am wenigsten loslassen wollen. Und ich glaube, wir dürfen darauf vertrauen, dass wir nicht unevangelistisch werden, wenn wir anfangen, Gottes Wort hochzuhalten und auch seine Maßstäbe in unserem Kontext anzuwenden, sondern im Gegenteil, wir dürfen daran glauben, dass diese Heiligkeit ein Licht, ein Feuer ist, was Menschen auch zu ihm treiben wird. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass das ganz persönlich bei uns geschehen soll. Wenn ihr in die Verse 8 bis 11 reinschaut, dann seht ihr, wie persönlich da die Priester angesprochen werden und der Herr redet zu ihnen, Wein und berauschende Getränke sollt ihr nicht trinken, du und deine Söhne mit dir, wenn ihr in das Zelt der Begegnung hineingeht, damit ihr nicht sterbt. Das ist eine ewige Ordnung für eure Generation. Und damit ihr unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Reinen und dem Nichtreinen. Und damit ihr die Söhne Israels alle in die Ordnungen des Herrn führt, die Mose geredet hat zu euch und dass ihr sie lehrt. Hier wird deutlich, dass Gottes Ziel ist, dass sein Volk ein Volk ist, das nicht nur heilig ist, sondern ein Volk, das auch bereit ist, andere mit anzuleiten, zu lehren, das selbst vorangeht, das selbst Vorbild ist, das selbst sich darum kümmert, in seinem persönlichen Leben auch Gottes Wort hochzuhalten und andere Menschen mitzunehmen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Das ist unsere Berufung. Und wenn ich jetzt hier diese Predigt beenden würde, dann wäre alles, was ich euch gepredigt habe, eigentlich genau das, was da steht im Alten Testament und das ist Gesetz. Dann hätte ich nur ein Gesetz für euch. Das Wundervolle an diesem Ganzen ist aber, dass wir in einem anderen Bund leben. Der alte Bund hat gesagt, das war Levitikus, seid heilig und dann dürft ihr hier in Gottes Gegenwart in Kanaan leben. Der neue Bund aber sagt etwas anderes. Hier ist das, was vorher Gesetz war, Verheißung, was Gott in uns vollbringen will. Und ich möchte mit euch einfach mal ein paar Verse anschauen aus dem Neuen Testament, die uns da was ganz Besonderes sagen, dass da jemand anderes ist, der an unserer Stelle vollkommen perfekt diese Dinge tut, die von Gott erwartet wurden. Hebräer 8. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, ab Vers 1, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in dem Himmel, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Wo es im alten Bund hieß, ihr alle, inklusive ihr Priester, ihr sollt regelmäßig Opfer darbringen, um eure Sünden übrigens nicht vergeben zu lassen, sondern zu bedecken, zuzudecken, damit die quasi unter den Teppich gekehrt sind und ihr nicht aus dem Land geschmissen werdet, heißt es in Hebräer 10, Vers 10, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi, des besseren Lammes. Und jeder Priester steht ständig wieder da, verherrlicht den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zu Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind, als Schemel seiner Füße. Wir haben einen Bund, in dem wir nicht unvollkommene Menschenpriester haben, sondern einen vollkommenen himmlischen Priester, der nicht Opfer darbringt, die immer wieder dargebracht werden müssen, Blut, das keine Sünden vergeben kann, sondern er hat das ein für alle Mal dargebrachte Opfer uns geschenkt und uns reingemacht. Und wir suchen nicht Anbetung in einem Tempel aus Stein oder da davor noch in einem Zelt, wo ein Vorhang davor ist, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr hinein darf, sondern 2. Korinther 3, 12 bis 18 sagt Folgendes. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehens blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Vorlesung des Alten Testamentes und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft sie gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist die Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Nicht hinter einem Vorhang. Der Vorhang ist zerrissen. Und wir werden verwandelt in dasselbe Ebenbild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wo der alte Bund gesagt hat, tu das alles einfach, Mensch, das ist meine Anordnung. Verheißt der neue Bund bereits im Alten Testament in Jeremia 31, dass Gott sagt, wenn ich das euch alleine machen lasse, geht es gar nicht. Vergiss das geht nicht. Aber siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da schließe ich einen neuen Bund mit dem Haus Israel, nicht wie den Bund, den ich mit ihren Vätern in der Wüste geschlossen habe, den sie immer und immer wieder gebrochen haben. Diesen Bund meinen haben sie gebrochen, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel in jenen Tagen schließen werde, spricht der. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einen seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten. Das Wundervolle ist, der Unterschied ist nicht, dass Gott irgendwie weniger heiliger geworden wäre über die Zeit, dass er seine Maßstäbe runtergeregelt hätte. Gott ist immer noch heilig, Gott ist immer noch rein und Gott will immer noch mit seinem Licht strahlen in eine finstere Welt. Aber der Unterschied ist der, dass Gott sagt, ich selbst vollbringe das, was ihr nicht tun könnt. Stellvertretend durch meinen Sohn, der das Gesetz perfekt hält, getan unter Gesetz und dann das Kreuz, den Tod trägt, den ihr verdient und indem ich meinen Geist in euer Inneres lege und euch dabei helfe, euch reinige, euch heilige, euch zerbreche, euch immer mehr in mein Ebenbild verwandle, damit ihr diese Heiligkeit von innen heraus ausstrahlt. Gottes Wunsch ist für dich, dass du so wirst, wie er ist. Und es ist ihm so wichtig, dass du seine Herrlichkeit widerspiegelst, dass er sich dafür verbirgt, dass er es tun wird. Und wenn du also jetzt quasi in den Spiegel schaust und denkst dir also, ich bin eigentlich eher so ein Sohn Aarons, tausendfach und hundertfach, und du denkst, bei mir gibt es keine Hoffnung. Niemals kann ich so einer sein, der diese Herrlichkeit Gottes ausstrahlt. Dann lass mich dir sagen, dann schaust du noch viel zu sehr auf dich selbst und auf deine menschliche Schwachheit und verstehst nicht, dass wir es hier mit einem souveränen, allmächtigen Gott zu tun haben. Und der schafft es selbst, dich heilig zu machen und seine Herrlichkeit widerspiegeln zu lassen. Und deswegen ist das eine Wichtige, dass wir uns ganz neu darauf heute besinnen, wer unser Gott ist. Dass wir sein Wort ernst nehmen und sagen, Gott, lehre mich, was da steht und lehre es mich zu halten. Und dass wir in all dem darauf vertrauen und hoffen, dass er durch seinen Geist und die Liebe seines Sohnes in uns das vollbringt, wozu wir sonst nicht fähig wären. Deshalb, ihr Lieben, ist selbst diese Botschaft aus Levitikus eine Botschaft, die uns Geduld und Trost lehrt. Und deswegen ist auch das eine Schrift der Hoffnung uns gegeben zur Lehre. Amen.